Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Willkommen in Estland. Alle 5 Jahre kommen da Zehntausende Estinnen und Esten zusammen, um im größten Laienchor der Welt gemeinsam zu singen. Und es kommen noch mal gute 100.000 vorbei, um sich das Spektakel anzuschauen und übrigens einfach auch mitzusingen. Das ist wirklich ein wahnsinniger Gänsehautmoment. Und dieses Jahr wird es auch wieder soweit sein. Am 7. Juli singen die Esten alle zusammen zu Tausenden. Aber es ist eben auch mehr als nur ein hammerkrasses Gänsehautspektakel oder so. Es ist ein Stück Weltkulturerbe und es ist ein Riesenstück europäische Geschichte. Die Esten singen nämlich Lieder von Heimat und Freiheit. Und vielleicht merkt ihr es ja schon, diese Lieder sind heute wieder sehr aktuell. Schauen wir mal, wo das alles herkommt heute in einer Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir machen das natürlich gemeinsam mit unserem liebsten Sängerknaben.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Nur dein Estnisch ist ein bisschen eingerostet, glaube ich.
Ne?
Vielleicht kannst du das ja nachholen, das Liedchen, wenn wir in Erfurt auf der Bühne stehen.
Ja,
Lieber.
Und da freue ich mich jetzt schon drauf, aber da singst du mit. Ja, okay. Am 14. Juni sind wir beim Krämerbrückenfest, abends um 19 Uhr. Es ist eine Open-Air-Veranstaltung, es gibt sehr viele Plätze. Ihr möchtet euch nicht anmelden, ihr könnt einfach so vorbeikommen. Wir werden reden über die Via Regia, das war ein Straßensystem des Mittelalters. Ist so ein bisschen wie erste Globalisierung oder zweite oder dritte, je nachdem, wie man es rechnet. Jedenfalls freuen wir uns. 14. Juni, 19 Uhr, Krämerbrückenfest in Erfurt. Wir freuen uns auf euch.
So, vom Krämerbrückenfest in Erfurt, wo wir euch sehen, jetzt zu diesem großen estnischen Liederfest. Was wirklich eine ganz besondere Sache ist, es findet alle 5 Jahre statt, dieses Jahr eben am 7. Juli. Und wie eben schon angedeutet, Matthias, es ist ein Fest mit Tradition und viel Geschichte.
Ja, und da möchte ich jetzt gerne mal eine Zweiteilung machen, nämlich seit 1991 ist Estland wieder unabhängig. Die Unabhängigkeit hat es verloren im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes 1939-40. Von da an gehörte Estland, wie die beiden anderen baltischen Staaten Litauen und Lettland, auch als Republiken zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken UdSSR. Mhm. Seit 1991 werden aber die in der UdSSR verbotenen Liederfeste wieder abgehalten. Vor 1940 gab es derartige Feste auch schon. Das erste datiert aus dem Jahr 1869. Mhm. Also wir haben es mit einer alten Tradition zu tun.
Das Liederfest selbst hat, wie du sagst, eben schon eine alte Tradition, schon aus dem 19. Jahrhundert. Aber das Singen selbst, Matthias, das Singen im Chor gemeinsam, das hat in Estland noch längere Tradition.
Ja, da kann ich nicht so ganz genau sagen, wie lang das her ist, aber es hat auf jeden Fall eine sehr lange, denn sehr früh und sehr alt sind schon die Reigenlieder, die wurden gemeinsam gesungen. Und mit der Christianisierung des Baltikums während des frühen Mittelalters kamen natürlich christliche Lieder dazu und der Einfluss der Deutschen über den Deutschen Orden. Der wurde 1199 von Papst Innozenz während des dritten Kreuzzugs ins Leben gerufen. Dieser Orden spielte im Baltikum und deshalb natürlich auch in Estland eine wesentliche Rolle, denn mit dem Orden kamen deutsche Geistliche ins Land, die übersetzten deutsche Lieder ins Estnische und da waren dann auf einmal Männerchöre am Start und 1828 ist zum ersten Mal so etwas schriftlich erwähnt in Estland. Da wurden eben religiöse Lieder gesungen, die aber auch sehr populär waren.
Okay, also zu Anfang des 19. Jahrhunderts haben wir dann den ersten schriftlich erwähnten Männerchor in Estland, aber bis zu einem Liederfest, wo aber Tausende mitsingen. Das ist ja noch ein ganz schöner Weg. Wann gab es das erste Mal, dieses Liederfest?
Also ich muss das mit Vorsicht sagen. Das erste, das ich gefunden habe, datiert 1836. Das war ein deutsch-baltisches Liederfest. So etwas wurde 1857 noch einmal wiederholt. Und jetzt war das Liederfest Teil oder Vorbild für ein in Anführungsstrichen nationales Erwachen. Also einer Bewegung, die die eigenen Rechte und die Bedürfnisse der Esten gegenüber anderen definierte und durchsetzen wollte oder sich zumindest der eigenen Wurzeln bewusst wurde. Mhm. Und in den Folgejahren wurden dann öfter solche Liederfeste abgehalten, 1863, 65 und 67. Aber das waren, glaube ich, jedenfalls noch eher regionale Feste. Das erste gesamtestnische Liederfest fand im Sommer 1869 in Tartu statt. Das ist heute die zweitgrößte Stadt des Landes und Sitz der ältesten Universität Estlands.
Und damit kommen wir jetzt auch langsam zur eigentlichen Bedeutung dieses Liederfestes, Matthias. Weil man kann arg verkürzt jetzt schon sagen, dass Estland eigentlich nie wirklich frei war. Da hatte immer irgendwer anders den Daumen drauf. Mal waren das Dänen, mal waren es Schweden. Natürlich auch der deutsche Ordensstaat, den du gerade erwähnt hast. Polen, Litauen mischte damit und vor allem sehr, sehr lange Russland. So, und jetzt sind wir aber eben im 19. Jahrhundert angekommen, Matthias. Zeit des Nationalismus, der Nation-Building-Prozesse und so. Und da wird jetzt dieses Liederfest doppelt wichtig.
Ja, es kriegt eine richtig immense Bedeutung. Du hast es eben schon angedeutet. Es gab Jahre der polnisch-litauischen Herrschaft, 1583 bis 1639. Dann kamen die Schweden bis 1710. Und danach das russische Zarenreich bis 1918. Dann gab es eine kurze Phase staatlicher Unabhängigkeit bis 1940, haben wir eben schon erwähnt. Mhm. Und die Liederfeste wurden in diesem Teil zu einem festen Bestandteil des Kulturkalenders. Aber gleichzeitig waren diese Lieder eben auch Ausdruck von estnischem Nationalbewusstsein. Und diese Liederfeste waren dann Ausdruck nationaler Einheit und auch Eigenständigkeitsbestrebungen der Esten. Die Feste wurden live im Radio übertragen. Es gab viele tausend Sängerinnen und Sänger. Und es waren herausragende kulturelle Veranstaltungen, die das Land insgesamt in den Bann gezogen haben.
Jetzt war diese Unabhängigkeit aber eben recht kurz, bis 1940 dann der Hitler-Stalin-Pakt, den du gerade erwähnt hast. Und die Sowjetunion riss sich Estland unter den Nagel. Was passierte denn da mit dem Liederfest?
Ja, eigentlich gar nichts. Gesungen wurde weiter. Ja. Aber die kommunistische Führung überließ natürlich nichts dem Zufall und choreografierte diese Feste geradezu und pochte eben auf eine sozialistische Propagandaschau. Also das hatte nichts mit den Ursprüngen zu tun. Mhm.
Aber Lieder sind halt nicht kaputt zu kriegen, Leute. Das wisst ihr, ne? Die haben immer so einen gewissen Zauber inne und vielleicht auch einen Keim von Revolution. Als es mit der Sowjetunion nämlich zu Ende geht, da spricht man in Estland von der singenden Revolution. Estland und die Macht der Lieder. Veronika von Borries hört mit uns zu.
Das ist der Sound einer Revolution. Einer singenden Revolution, die 1988 in Estland beginnt. Und an deren Ende Estland zu einem unabhängigen Staat wird. Damals, 1988, gibt es überall in der Sowjetunion Unruhe. Der Reformer Michail Gorbatschow hat 3 Jahre zuvor mit Glasnost und Perestroika mehr Redefreiheit und mehr Ehrlichkeit versprochen. Und überall probieren sie das aus. In der estnischen Sowjetrepublik zum Beispiel, indem sie singen.
Mein Vaterland, meine Freude, mein Glück, wie schön du bist.
Dieses Lied war unter den Sowjets lange Zeit verboten, denn es war die alte Hymne des unabhängigen Estlands bis 1939. Aber nun, im September 1988, haben sich in Tallinn 300.000 Menschen auf der Sängerwiese zu einer Kundgebung versammelt. Es ist die größte Demo, die das Land je gesehen hat. Jeder 5. Bewohner ist dabei. Die Menschen schwenken die verbotene estnische Nationalflagge in Blau, Schwarz, Weiß, singen zusammen und hören politische Reden, die noch vor kurzem unmöglich gewesen wären.
Eines Tages, egal was kommt, werden wir gewinnen.
Die Aktivisten, die das Ganze organisiert haben, knüpfen gezielt an eine baltische Tradition an, die Sängerfeste. Das größte in Estland findet alle 5 Jahre in Tallinn statt. 25.000 Sänger auf einer Bühne, hunderttausende Zuschauer, Volkstrachten, Blumen, Fackeln. Den Sowjets hat der Massencharakter dieser Veranstaltung natürlich gut gefallen. Das gibt tolle Bilder fürs Fernsehen. Wenn nur die Lieder nicht wären. Sie haben neue, politisch korrekte Lieder eingeführt, aber die alten sind geblieben. Dieses hier zum Beispiel. Als sie das 1969 verbieten wollten, hat der Chor es einfach trotzdem gesungen. 25.000 Leute.
Mein Vaterland ist meine Liebe, der ich mein Herz gegeben habe. Dir singe ich mein höchstes Glück, mein blühendes Estland.
Auf diesen Widerstandsgeist baut die neue Unabhängigkeitsbewegung in Estland und in Litauen und Lettland auf. Und die Staaten unterstützen sich gegenseitig. Am 23. August 1989, genau 50 Jahre nach der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, reichen sich etwa 2 Millionen Menschen die Hände und formen die längste Menschenkette der Geschichte. Sie reicht von Vilnius über Riga bis Tallinn. Sie protestieren damit gegen die Aufteilung Osteuropas durch den Pakt, der ihre Länder der Sowjetunion zusprach. Und es ist ein deutliches Zeichen an Moskau. Wir sind friedlich, aber wir sind auch diszipliniert und organisiert. Und wir wollen raus. Auch in den Lokalregierungen der drei Länder ändern sich die Machtverhältnisse. Transparente Wahlen bringen die Unabhängigkeitsbefürworter an die Macht, die sich auch gleich an die Arbeit machen. In Moskau aber will man den Zerfall der Sowjetunion unter allen Umständen verhindern. Zum Beispiel, indem man gewalttätige Demonstrationen der Gegenseite ermuntert. In Estland haben die Sowjets über Jahrzehnte russischsprachige Menschen aus anderen Sowjetrepubliken angesiedelt. Diese Menschen fühlen sich durch die Unabhängigkeitsbestrebungen bedroht.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In den baltischen Republiken Estland und Lettland hat sich die Lage zugespitzt. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, stürmten heute 2000 pro-sowjetische Anhänger den Innenhof des Parlamentsgebäudes.
Das ist am 15. Mai 1990. Gewalt liegt an diesem Tag in der Luft. Aber die Esten finden einen friedlichen Weg. Tausende Menschen werden über das Radio zum Schutz ihres Parlamentes gerufen und sie umstellen das Gebäude. Als die Aktivisten im Innenhof erkennen, dass sie umzingelt und in Unterzahl sind, geben sie auf. Und die Esten lassen sie ohne Gewalt abziehen. In diese Stimmung hinein findet im Sommer 1990 das 21. Sängerfest in Estland statt. Die Sonne scheint, die ganze Stadt ist auf den Beinen, überall wird gesungen und getanzt. Klar ist, diesmal werden sie sich kein Lied verbieten lassen. Aber noch steht alles auf Messers Schneide. Noch hat die Sowjetunion nicht aufgehört zu existieren. Und noch hat es auch kein Land jemals geschafft, sich aus der Union zu lösen. Aber wer es schon einmal probiert hat, weiß es selbst. Menschen, die singen, haben keine Angst.
Lieder sind eben mehr als nur Worte und Melodien. In Liedern verstecken sich auch Ideen. Und Ideen sind bekanntermaßen kugelsicher. Welche Ideen sich in diesen Liedern aber versteckt haben in der estnischen Tradition, das wollen wir jetzt nochmal mit David Feest besprechen. Er ist Historiker und Fachmann für die baltische Geschichte, unter anderem am Nordost-Institut an der Uni Hamburg. Hallo, Herr Feest.
Hallo, guten Tag.
Würden Sie erstmal mitgehen, Herr Feest, zu sagen, dass das Singen für Estland historisch tatsächlich eben eine besondere Rolle spielt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich meine, das gemeinschaftliche Singen in Estland hat schon längere Zeit einfach eine enge Verbindung mit nationaler Identität und mit Fragen des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls.
Das hat die Sowjetunion aber auch begriffen, oder, Herr Feest? Also als sie dann Estland Ende des Zweiten Weltkriegs besetzt hat, die Sowjetunion, hat sie ja versucht, sich diese Liederkultur auch zu eigen zu machen.
Ja, die Sowjetunion wollte offenbar auf dieses großartige Instrument der Massenmobilisierung, das es ja schließlich auch darstellte, nicht verzichten. Man muss dazu sagen, dass die Politisierung der Sängerfeste oder Liederfeste, wie man sie auch nennen kann, dass die Politisierung eigentlich schon vorher begonnen hat, nämlich spätestens in der Zeit der Estnischen Republik, das heißt ab 1918. Und da hatte dann die Sowjetunion etwas, woran sie versucht hat, zumindest anzuknüpfen.
Wobei der Sinn sich wahrscheinlich verschoben hat. In der Estnischen Republik wird es eben um die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit gegangen sein, in der Sowjetunion dann um die große Weltrevolution.
Ganz genau. Das heißt, in der Estnischen Republik wurden die Sängerfeste mehr und mehr eine Art von Symbol für den unabhängigen estnischen Staat. Und das war nun natürlich gerade eine Bedeutungsebene, die die Sowjetunion überhaupt nicht wollte. Dass sie trotzdem gesagt haben, und zwar im Jahr 1947 das erste Mal, wir machen jetzt auch ein Sängerfest, wir machen jetzt auch ein Liederfest. Das hat auch damit zu tun, dass die Sowjetunion sich ja schon versucht hat zu inszenieren als die beste Vertreterin der Interessen der nationalen Gruppen. Mhm. Und sie wollten sich natürlich auch der Bevölkerung, die nun gewaltsam in die Sowjetunion einverleibt worden war, präsentieren als diejenigen, die alte Traditionen fortsetzen. Aber, wie Sie eben schon sagten, die inhaltliche Verschiebung ist ganz deutlich. Das sehen Sie in dem Liederrepertoire zum Beispiel. Da waren dann propagandistische Sowjetlieder dabei. Es traten auch andere Arten von Chören auf, zum Beispiel von der Roten Armee haben sie dann einen Chor dabei. Und es wurde in einer sehr sowjetischen Weise internationalisiert. Das heißt, sie haben dann auch georgische Lieder dabei, sie haben ukrainische Lieder dabei. Also sozusagen die Sowjetunion als größerer Verbund sollte sich da auch widerspiegeln. Auf diese Weise hat man versucht, die Tradition, die ja eigentlich eine stark nationale war, in gewisser Weise zu neutralisieren, sie unschädlich zu machen. Mhm.
Man hat sie aber eben am Leben gelassen, diese Feste, Sängerfeste, Liederfeste. Und hat man sich damit vielleicht, Herr Feest, auch so ein bisschen, ja, ist jetzt eine martialische Formulierung, aber auch ein bisschen das eigene Grab geschaufelt, denn die Esten haben ihre Revolution ja herbeigesungen.
Also ich würde zumindest sagen, dass das ein sehr riskantes Spiel war. Aha. Und es ist interessant zu sehen, wenn Sie schauen, wie die Sowjetunion sonst umgegangen ist mit Traditionen. Gerade Traditionen, die in der Zeit der Unabhängigkeit eine große Rolle gespielt hatten. Da hat man doch im Gegenteil versucht, Vereine zu verbieten, Verbände zu verbieten, diese Traditionen wirklich abzuschneiden. Und bei den Sängerfesten versucht man sozusagen eine eigene Form davon wieder aufleben zu lassen. Und das ist riskant, weil Lenin hat gesagt, sozialistisch im Inhalt, national in der Form. Und darauf konnte man sich stützen, wenn man so eine Strategie gefahren hat. Aber die Strategie war gefährlich, weil die Form eben doch mehr transportiert hat, als das, was man bei einem oberflächlichen Blick gesehen hat. Sie können sehen, wie die Sowjetunion gezwungen war zu lavieren an dem Beispiel eines Liedes, das zum ersten Mal aufgeführt wurde bei dem Sängerfest von 1947. Und das war ein Lied mit dem Namen ins Deutsche übersetzt, Mein Vaterland ist meine Liebe. Es war ein Lied, das von dem Leiter des Sängerfestes komponiert worden war und das in einer neuen Art im Grunde den Gedanken von estnischer Vaterlandsliebe neu formuliert hat. Nun muss man wissen, dass natürlich die alte Nationalhymne, die vorher gesungen worden war, nicht mehr gesungen werden durfte. Mhm. Und deshalb hat dieses Lied, Mein Vaterland ist meine Liebe, eine Art von Ersatzcharakter.
Ist da in die Lücke gesprungen, ja?
Es ist in die Lücke gesprungen. Es galt dann als die inoffizielle Nationalhymne. Und die Sowjetmacht hatte große Schwierigkeiten damit. Das heißt, sie haben es 1947 singen lassen. Sie haben es 1950 verboten, weil man dann doch der Meinung war, das geht zu weit. Und 1960, am Ende des Sängerfestes, haben die Menschen es einfach trotzdem gesungen. Die haben es gesungen, ohne dass es erlaubt gewesen wäre. Und das zeigt schon eine Menge von Eigensinn, den diese Sängerinnen und Sänger da gezeigt haben. Aber es zeigt auch die Schwierigkeiten, die die Sowjetmacht hatte mit dieser nationalen Form, in der angeblich sozialistischer Inhalt vermittelt werden sollte.
Wenn wir dann jetzt, Herr Feest, ans Ende der 80er, zum Anfang der 90er springen, zum Ende der Sowjetunion und auch wieder zur Unabhängigkeit Estlands, da ist häufig eben von der singenden Revolution ja die Rede. Dass, wie ich es vorhin ausgedrückt habe, Estland seine Revolution regelrecht herbeigesungen hätte, statt sie vielleicht blutig herbeizukämpfen. Kann man das so sagen?
Ich finde, es gibt viele Gründe dafür, dass diese Bezeichnung eine gute Bezeichnung ist. Also erstens liegt es daran, diese Revolution ist ja langsam entstanden im Zuge von Gorbatschows Politik der Perestroika und Glasnost haben Menschen eben mehr Möglichkeiten gehabt, ihre eigenen Belange zu artikulieren. Gorbatschow wollte das ja sogar. Also das heißt, Menschen gingen auf die Straße wegen Umweltschutz. Oder Leute haben Pläne gemacht, wie Estland größere wirtschaftliche Autonomie haben könnte. Oder sogar in der Geschichtspolitik hat Gorbatschow dazu aufgerufen, dass man die weißen Flecken entfernen sollte. Und es entsteht damit ja eine Art von Bürgerbeteiligung. Nur die funktioniert nicht ganz so, wie Gorbatschow sich das erwartet hatte. Bürger beteiligen sich wirklich. Das Baltikum insgesamt war die Versuchsfläche von Perestroika und erstmal funktioniert das wunderbar. Man schafft es, die passive Bevölkerung wieder zu aktivieren. Und dann stellt sich aber mehr und mehr raus, dass die Kritik an der Sowjetmacht doch immer mehr zunimmt. Und das ist ein Problem für die Sowjetmacht. Es ist aber auch ein Problem für die Bewegung in sich, denn es gibt unterschiedlich radikale Menschen dabei natürlich. Es gibt die Leute, die dann im Jahr 1988 die Volksfront für die Unterstützung der Perestroika gründen, kurz Volksfront, die kommen häufig aus dem Partei- und Staatsapparat. Mhm. Und dann gibt es aber Leute, gerade aus diesen neu entstandenen Bürgerbewegungen, was weiß ich, die Gesellschaft für Denkmalschutz zum Beispiel, die sind schon ganz schnell überhaupt nicht mehr zufrieden damit, mit diesen Änderungen. Die wollen einfach mehr.
Und die wollen die Sowjetunion verlassen.
Und genau dieser Gedanke scheint dann am Horizont schon auf. Mhm. Und was macht man in so einer Situation, wo Uneinigkeit entsteht? Und die Sache ist doch die, dass am Ende diese alle Menschen vereint, dass sie ein ähnliches Bild haben von wer sind wir und wie gehören wir zusammen. Und dabei spielt Gesang eben eine große Rolle. Und es wird ständig gesungen. Ja. Also zum Beispiel Umweltschutz. Es gab große Proteste gegen Phosphoritabbau, der verstärkt werden sollte. Die Menschen haben auf jeder dieser Demonstrationen unterschiedlichste Lieder gesungen. Es ist sogar ein berühmtes neues Lied entstanden, das dann schon stark patriotische Töne hatte, in dem irgendwie klar gemacht wird, dies ist unser Land und es kann doch niemand aus Moskau entscheiden, was mit unserer Umwelt hier passiert. Und auf diese Weise ist auch diese politische Bewegung immer mit Gesang verbunden, aber der Gesang hat auch etwas Einigendes. Die verschiedenen radikalen Richtungen finden sich immer wieder im gemeinsamen Gesang. Und ich würde sagen, das spielt eine große Rolle.
David Feest ist Historiker, Fachmann für die baltische Geschichte. Haben Sie selbst mal so ein Liederfest besucht in Estland, Herr Feest?
Ich hatte befürchtet, dass Sie diese Frage stellen würden, denn ehrlich gesagt nein, einfach weil es zeitlich immer nicht geklappt hat.
Vielleicht schaffen Sie es
dieses Jahr. Ich war einfach nie da und das habe ich mir auch gedacht. Jetzt in Vorbereitung dachte ich, online kann man noch Karten bestellen, das habe ich nachgeguckt. Ja. Also vielleicht sollte ich jetzt die Gelegenheit ergreifen und sagen, ich fahre da jetzt mal hin.
Tun Sie es doch. David Feest, danke fürs Gespräch.
Ich danke. Tschüss.
Also ein ganz entscheidender Punkt in der Geschichte Estlands, das haben wir ja nun heute echt häufiger schon unterstrichen, ist eben, dass sie immer wieder die Estinnen und Esten unter der Herrschaft von anderen waren. Aber Matthias, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, ne, hat es sich erhalten, dieses estnische Nationalbewusstsein in all dieser Zeit?
Ja, ich würde sagen, wirklich deshalb, wie übrigens auch in anderen Ländern, die lange unter Fremdherrschaft zu leiden hatten, wie zum Beispiel unsere Nachbarn in Polen. Mhm. Die Esten fühlen sich weniger ihren lettischen und litauischen Nachbarn verbunden, als vielmehr den Finnen. Mhm. Zwischen Tallinn und Helsinki sind es gerade mal 85 Kilometer und mit einer Schnellfähre kann man in 90 Minuten darüber fahren. Beide Länder teilen sich übrigens die Melodie ihrer Nationalhymne, allerdings mit eigenen Texten. Das wird noch wichtig. Mhm. Und beide Staaten haben keine guten Erfahrungen mit einem mächtigen Nachbarn Russland bzw. natürlich Sowjetunion. Finnland hat die längste Grenze zur Russischen Föderation heute in Europa und ist genauso wie die baltischen Staaten sehr besorgt über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Jetzt hast du ja aber gerade die Nummer mit den Nationalhymnen erwähnt, ne? Da gibt es eine schöne Geschichte, an der wir sehen können, wie das Nationalbewusstsein der Esten vielleicht mit ein bisschen finnischer Rückendeckung überlebt hat.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war das Singen nationaler Lieder und vor allem natürlich auch der estnischen Nationalhymne von der Führung in Moskau verboten worden. Und da kam es den Esten eben sehr zugute, dass ihre finnischen Nachbarn immer um Mitternacht die finnische Nationalhymne im Radio spielten. Und da das finnische Radio natürlich auch in Estland zu empfangen war, wurde die Nationalhymne von den Esten allabendlich nach der Melodie aus Finnland mitgehört und natürlich auch mitgesungen.
Also ein wirklich ziemlich eigenes, ein ziemlich interessantes, ein ziemlich kleines wie ein auch gleichzeitig ziemlich großes Nationalgefühl, das die Esten da haben und pflegen und durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte gepflegt haben. Und das ja eben auch schon durch die Sowjetunion durch, wie wir eben beschrieben haben. Aber vielleicht gehen wir auch noch mal etwas weiter zurück, schauen es uns in etwas größerem Rahmen an. Und zwar mit Ralf Tuchtenhagen vom Nordeuropa-Institut der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo Herr Tuchtenhagen.
Ja, hallo.
Das ist ja eigentlich, finde ich, für sich schon interessant genug, Herr Tuchtenhagen, dass Sie vom Nordeuropa-Institut sind, dass Sie, wenn ich richtig informiert bin, Professor für Skandinavistik sind, sich aber eben auch mit dem Baltikum befassen. Ist das Baltikum, sind Estland und das Baltikum Nordeuropa?
Ja, das würde ich so sehen. Mhm. Also wir haben am Nordeuropa-Institut einen relativ breiten Nordeuropa-Begriff, der ist aber natürlich nicht identisch mit dem Skandinavien-Begriff.
Ja.
Und zu Nordeuropa gehört dann eben auch sowas wie Nordrussland, das Baltikum, die Ostsee-Anrainer überhaupt, also auch Norddeutschland, Polen und Sie können das Ganze dann ziehen bis Grönland.
Okay. Und Estland jetzt aber nochmal speziell, ist ja wirklich auch in Spuckweite von Finnland. Es gibt die berühmte Fährverbindung zwischen Tallinn und Helsinki. Ist man in Estland den Finnen vielleicht näher als den südlicheren Nachbarn, auch den östlicheren Nachbarn in Polen oder der Ukraine?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es gibt natürlich eine Sprachverwandtschaft über das Ostseefinnische, wie man das nennt. Mhm. Ja, also beide Sprachen gehören zu dieser Sprachenfamilie. Und natürlich gibt es da traditionell auch eine ganze Reihe von Handelsverbindungen durch die Jahrhunderte. Das gibt gemeinsame Projekte, zum Beispiel sozusagen in einer Variante des finnisch-estnischen Nationalismus die Vorstellung von einem großfinnischen Reich, zu dem dann Finnland, Estland, Karelien, Ingermanland gehören.
Mhm.
Und es gibt eine gemeinsame Vergangenheit, etwa so eine positive Schweden-Erinnerung. Ja, Schweden war ja auch mal sozusagen einer der Herren in Estland.
Ja.
Es gibt eine Estland-schwedische Minderheit bis heute. In Estland, also man fühlt sich Schweden verbunden und Finnland hat ja auch zu Schweden gehört. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, von Dingen, die die beiden Länder zusammenhalten.
Ja. Zeigt aber irgendwie auch diese Zerrissenheit Estlands, denn immerhin gehörte es ja jahrhundertelang zu der osteuropäischen Großmacht schlechthin, nämlich zum russischen Zarenreich. Wie fügte sich das Baltikum da ein?
Ja, das Baltikum kommt ja erst 1710 zu Russland.
Mhm.
Ja, vorher war es schwedisch und davor zum Teil polnisch, dänisch, hat zum Teil zum Heiligen Römischen Reich gehört. Das heißt also, die russische Periode ist eigentlich sozusagen im Gesamtverlauf gesehen eine relativ kurze Periode.
Mhm.
Ne? Das sind zwei Jahrhunderte.
Aber das ist natürlich auch nicht wenig.
Nein, also es ist nicht wenig, aber wenn Sie sozusagen die gesamteuropäische Geschichte sich anschauen,
mhm,
ist es eben doch kein so großes Gewicht, was Russland da entfalten konnte.
Ist das auch ein Grund, warum dieses estnische Nationalbewusstsein auch im Zarenreich erhalten geblieben ist?
Das entwickelt sich ja überhaupt erst im Zarenreich.
Mhm.
Also sozusagen unter dem Druck der russischen Oberherrschaft, aber auch in Abgrenzung zu der deutschen Oberschicht, die dort über Jahrhunderte das Sagen hatte. Und das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass die Esten sozusagen immer schon gewusst haben, dass sie Esten sind und dass sie immer schon einen eigenen Staat haben wollten. Ja, das ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts.
Klar, die Zeit der Nation-Building-Prozesse, dieser großen Nationen, Nationalgedanken, die da überhaupt sich erst entwickeln. Worauf fußt denn aber dieses speziell estnische Nationalbewusstsein so ganz genau? Also was gibt es da vielleicht für Geschichten und für Erinnerungen? Was ist den Esten wichtig?
Ja, also man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, wie sich dieses Nationalgefühl überhaupt entwickelt hat. Und dann versteht man auch besser, warum sozusagen einzelne Elemente dort auftauchen, die allerdings jetzt nicht speziell estnisch sind, sondern die finden wir auch in anderen Ländern Europas. Aber das hat eben vor allem etwas damit zu tun, dass Einflüsse der Französischen Revolution eine große Rolle gespielt haben. Die napoleonischen Kriege gehen ja immerhin bis in den litauischen Raum hinein. Das heißt also, haben dort eben auch ideengeschichtlich einige Spuren hinterlassen. Dann gibt es aber vor allem im 19. Jahrhundert deutsche und nordeuropäische Vorbilder, an die sich die estnische Nationalbewegung drangehängt hat. Und aus diesem Rahmen heraus entwickelt sich dann ein estnischer Nationalismus, der sozusagen auch autochtone Wurzeln hat. Also man könnte beispielsweise hier nennen die Aufklärung, die philanthropische Bewegung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Mhm.
In Estland und Livland übrigens. Ja, das ist also nicht nur eine rein estnische Erscheinung. Dann gibt es so etwas wie eine Volksaufklärung durch protestantische Pastoren und Volksschullehrer, die aus Deutschland gekommen sind. die versucht haben, sozusagen den Esten beizubringen, dass sie ein Volk sind. Dann ein ganz wichtiger Faktor auch, was man immer auch gerne vergisst, ist die Wiedereröffnung der Universität Dorpat, also heute Tartu, im Jahr 1802. Das ist etwas, was auf den russischen Zaren zurückgeht, aber es ist keine russische Universität, sondern es ist eine deutschsprachige Universität, an der dann aber mehr und mehr auch Personen studieren, die aus der estnischen Kultur stammen, ja, die dann auch anfangen, in estnischer Sprache zu publizieren. Weitere Wurzeln ist sicherlich die Bauernbefreiung, ein sehr wichtiger Faktor. Da gibt es die ersten Ideen in Estland schon ab den 1780er Jahren. Es entwickelt sich dann weiter in den 1800er und 1810er Jahren. Das heißt, da werden also Bauern sozusagen etwas noch nicht direkt befreit, aber zumindest in ihrer rechtlichen Verfangenheit gelockert. Und dann im Laufe der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschieht dann, was wir sozusagen im vollen Sinne die Bauernbefreiung nennen. Und diese Bauernbefreiung, die eröffnet den Intellektuellen in Estland zum ersten Mal die Chance, überhaupt auf diese Bauern gewissermaßen zuzugreifen. Das heißt also, auf die Dörfer zu gehen oder Schriften zu verbreiten unter der dörflichen Bevölkerung, was vorher nicht möglich war, denn vorher waren sozusagen immer die deutschen Gutsbesitzer davor.
Um auch dort dann die Ideen zu verbreiten.
Genau, um dort Ideen des Estentums zu verbreiten. Und dieser Kommunikationsprozess, der dann da stattfindet, wird dann sozusagen nochmal verstärkt durch die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil dann nämlich sehr viele estnische Bauern in die Städte gehen und dort konfrontiert werden, erstmal überhaupt erfahren sozusagen, dass es auch anderswo Menschen gibt, die sich Esten nennen und Esten nennen wollen. Und dann haben wir den Eisenbahnbau, auch ein wichtiger Faktor, weil der nämlich die Kommunikationsprozesse auch noch einmal beschleunigt.
Also man sieht, Herr Tuchtnagel, es ist ein einigermaßen komplizierter und komplexer Prozess, wie so eine Nation entsteht. Aber vielleicht haben die Esten eben als besonderen Faktor auf ihrer Seite, dass all das eben auch in Liedern verarbeitet wird?
Ja, das gehört dazu. Also es gibt diese gewissermaßen künstlerische Seite des Nation Building im 19. Jahrhundert. Und dazu gehört natürlich auch die Musik und die Entstehung von Gesangvereinen in den 1840er Jahren. Und das geht sozusagen viral in dieser Zeit. Also überall entstehen Gesangsvereine in jedem Dorf, in jeder kleineren Stadt. Und diese Gesangsvereine verbinden sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es werden große Sängerfeste organisiert nach deutschem Vorbild. Ja, denken Sie beispielsweise an die studentischen Versammlungen auf der Wartburg etwa in Deutschland. So, das sind so große Modelle, denen man nacheifert und das überträgt man dann sozusagen ins Estnische.
Ja, und so kommt es, dass eben Estland bis heute dieser kleine, aber sehr besondere Staat in Ost- bzw. Nordeuropa ist, je nachdem, wie man es genau definieren möchte. Haben wir besprochen mit Historiker Ralf Tuchtnagel eben hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Tuchtnagel.
Gerne und gerne wieder.
Um Estland geht's heute in eine Stunde History. Ein Land, das also so lange an die eigene Unabhängigkeit geglaubt hat, bis es sie endlich gekriegt hat. Seit 1991 ist Estland ein freier und unabhängiger Staat in Europa. Ich sag noch mal ein paar Sachen vielleicht dazu. Ist heute manchmal bekannt als Baltic Tiger, also richtig so als Tigerstaat, weil es wirtschaftlich gut läuft. Und manchmal eben auch als Estonia, weil wir in Sachen Digitalwirtschaft uns da wahrscheinlich einiges abgucken könnten hier in Deutschland. So, und seit 2004, das noch obendrein, ist Estland gleichzeitig Mitglied in der EU und der NATO. Und das, Matthias, das ist heute immer noch absolut Thema, gerade diese NATO-Mitgliedschaft, ohne aber das eigene Nationalbewusstsein aufgegeben zu haben.
Nein, das ist nach wie vor groß vorhanden und wird auch von allen gepflegt. Aber es ist natürlich in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit und dem Untergang des Ostblocks so eine Art Beruhigung eingetreten. Mhm. Das Land, hast du gerade gesagt, strebte nach Westen. Es öffnete sich den Werten einer liberalen Gesellschaftsordnung. Vor allem die junge Generation machte aus einem postkommunistischen Staat einen modernen europäischen Staat. Und schnell wurde das Land nach dem EU-Beitritt 2004 ökonomisch und politisch sehr stabil. Aber anders als in anderen anderen Ländern Europas spielen dort eben Traditionen, die Lieder, die Tänze und die Trachten eine sehr große Rolle im gesellschaftlichen Leben.
Und tun es vielleicht wieder noch mal mehr seit der russischen Invasion in der Ukraine.
Ja, diese Invasion hat in Estland alles verändert, weil eben Erinnerungen an die Vergangenheit hochgekommen sind, da die ehemalige UdSSR eben jedwede nationale Bewegung unterdrückt hat und mitunter auch militärisch niedergeschlagen hat. Estland ist Nachbar Russlands. Bis nach St. Petersburg sind es gerade mal 650 Kilometer. Und das erklärt eben auch ein wenig, warum Estland und die baltischen Staaten so unnachgiebig gegenüber der Russischen Föderation sind.
Jetzt sind wir also schon in eine Zeit nach dem Eisernen Vorhang gesprungen und die Entwicklung, die Estland seitdem genommen hat. Die wollen wir jetzt nochmal besprechen mit Historiker Carsten Brüggemann, denn er hat allein deshalb schon einen guten Eindruck, weil er eine der modernsten und schönsten Städte Estlands und man muss sagen Europas eigentlich direkt vor der Nase hat. Er ist nämlich an der Universität in Tallinn. Hallo, Herr Brüggemann.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Gehen wir doch nochmal in die frühen 90er, Herr Brüggemann. Da hat also das frisch wiedergeborene, unabhängige Estland jetzt nicht mehr die Sowjetunion in der Nachbarschaft, denn die zerfällt ja oder gehört nicht mehr dazu, ne? Sondern eine gerade frisch geborene russische Föderation. Nach so vielen Jahren der Unterdrückung, wie kamen Esten und Russen dann überhaupt miteinander aus?
Naja, zunächst mal war das Ganze ja noch relativ asymmetrisch, denn die russische Armee war ja durchaus noch im Baltikum stationiert. Mhm. Und daher war das erste Ziel noch der estnischen Politiker von Anfang an. Wir kennen das aus der Geschichte der DDR natürlich auch, der neuen Bundesländer, wie es damals hieß, dass man diese Truppen los wird. Mhm. Und es gibt ja durchaus auch die Auffassung, dass der Zweite Weltkrieg nicht 1991 endete, sondern erst 1994 für die Esten, weil erst dann die Besatzungstruppen abgezogen sind im August 1994. Das heißt, die gesamten diplomatischen Anstrengungen der ersten estnischen Regierung in den 90er Jahren war auf dieses Ziel gerichtet, diese Truppen endlich loszuwerden. Und es ist eben passiert erst am Ende August 1994. Und das war durchaus nicht ganz leicht, weil die Russen durchaus nicht darauf verzichten wollten, dieses imperiale Symbol ihrer Armee immer noch im sogenannten nahen Ausland stationiert zu wissen.
Das ist eine starke Idee, ein starker Satz. Der Zweite Weltkrieg endet dann in Estland erst 1994, weil dann die sowjetische Besatzung erst wirklich endet. Kann man aber darüber hinaus noch was zum Verhältnis dieser beiden Staaten sagen? Also ging es nur darum, sich voneinander abzugrenzen oder gab es in irgendeiner Weise auch Kontakt untereinander?
Ja, natürlich gab es diplomatischen Kontakt. Ohne das wäre ja dieser Abzug auch gar nicht möglich gewesen. Nur in der Situation war auch die Russische Föderation erstmal mit sich selber beschäftigt. Ja. Die hatten eine extreme Wirtschaftskrise. Die Esten waren 1994 dann schon irgendwie auf dem Weg in eine stabilere Wirtschaftslage. Sie hatten ja sehr schnell auch eine eigene Währung eingefügt und sich aus dem Rubelverband eher getrennt als die südlichen Nachbarländer Lettland und Litauen. Aber den Kontakt gab es natürlich auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der grundsätzliche Kontakt war ja zunächst auch mal ein positiver. Mhm. Denn Russland ist ja 1991 als Unterstützer der baltischen Unabhängigkeitsbewegung aufgetreten. Jelzin hat die baltischen Länder ja unterstützt, im Gegensatz zu Gorbatschow, zur Sowjetunion.
Weil er eben auch eine russische Unabhängigkeit haben wollte.
Ganz genau, ganz genau. Also Jelzin ist auch derjenige, der die Sowjetunion am Ende nachher auseinandergetrieben hat, weil er eben auf die russische Karte gesetzt hat. Und genauso hat er eben dann auch, als es im Januar 91 dann zu diesen gewaltsamen Vorfällen in Vilnius und Riga kam, einseitig dann die baltischen Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt. Und zunächst erstmal eine gewisse Art von Solidarität sogar da, ja, einfach weil man sich von der Sowjetunion gelöst hat, gemeinsam. Aber diese Haltung in Moskau, die änderte sich dann relativ schnell und da ging es dann eher darum, so viel wie möglich von diesem imperialen Glanz zu behalten, sodass sich die Verhandlungen dann doch relativ lange hingezogen haben.
Dann war es aber soweit, 1994, sagen Sie, da sind dann die russischen Truppen raus aus Estland. Was jetzt aber interessant ist, Herr Brüggemann, man wollte dann gar nicht so viel später einem anderen Club beitreten, um es mal so vereinfacht auszudrücken. Schon 1995, also ein Jahr später, hat Estland dann die Bewerbung zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union eingereicht. Woher kam das so schnell?
Das hängt mit dem grundlegenden Narrativ dieser Unabhängigkeitsbewegung zusammen. Und dieses Narrativ kann man zusammenfassen mit den Worten Rückkehr nach Europa. Dorthin, wo man sich immer schon zugehörig fühlte, dorthin, wo man auch in der Zwischenkriegszeit während der ersten Unabhängigkeitsphase ja beste Kontakte hatte. Und was war das Symbol Europas? Natürlich die europäischen Gemeinschaften damals, die Europäische Union dann. Mhm. Sodass das zunächst mal ziemlich unbestritten das wichtigste Ziel war, neben dem Beitritt zur NATO natürlich.
Um ja, die da hätte ich jetzt auch nachgefragt, Herr Brüggemann. Also nicht nur die Europäische Union, sondern eben auch die NATO.
Ganz klar. Und ich würde sagen, dass die NATO sogar noch viel, viel eindeutiger das große Ziel war. Während wir natürlich recht haben, die Idee, dass man aus dem einen fremdbestimmten Club in einen anderen fremdbestimmten Club eintritt, ist auch hier diskutiert worden. Aber die Menschen, die einer derartigen Vorstellung anhingen, dass man also lieber alleine unabhängig sein soll, also eine Art von merkwürdiger Autarkie irgendwie anstreben soll, das war doch damals auf jeden Fall die Minderheit.
Dieses Narrativ, dass man eben in den Westen gehört und gerne in die Europäische Union, aber eben vor allem auch in die NATO möchte und da eben hingehört. Ist das vielleicht der Grund, warum die Esten auch schon 2014 deutlich mehr Radau gemacht haben als andere europäische Staaten, als es um die völkerrechtswidrige Annexion der Krim ging durch Russland?
Naja, die baltischen Staaten haben wie alle anderen ostmitteleuropäischen Staaten seit 1991 mehr Radau gemacht, ja. Mhm. Also das ging ja nicht erst 2014 los, das war ja schon 2008, Georgien. Natürlich aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aus der historischen Erfahrung mit dem russischen Imperialismus, sieht man die Dinge natürlich ganz anders. Und es hat weniger jetzt mit der angestrebten Rückkehr nach Europa zu tun, sondern eher mit dieser geopolitischen Lage direkt am russischen Koloss. Und man hatte diese russische Vorherrschaft gerade erst überwunden, natürlich aus dieser historischen Erfahrung, kam dann eben diese Sensibilität, die ja bis heute da ist, die sie dann eben auch in die europäischen politischen Diskussionen hineingetragen haben. Darüber reden wir jetzt. Hat Europa das nie so wirklich ernst genommen?
Wenn Sie von Sensibilität sprechen für diesen Koloss da gleich im Osten, für den russischen Koloss, was herrscht denn heute für eine Stimmung in Estland, Herr Brüggemann, wenn Sie da so durch Tallinn spazieren, was würden Sie für einen Eindruck haben? Ist das Angst vor einem Krieg? Ist das so eine entschlossene Wehrhaftigkeit? Ist das ein, was man ja von Estland manchmal auch kennt, ein cooles Understatement? Oder ist das irgendwie greifbar oder vielleicht auch eher diffus? Was würden Sie sagen?
Ich denke, das ist von allem ein bisschen. Natürlich hat man Angst, aber man hatte diese Angst schon die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht etwas, womit man auf einmal aufwacht. Ja, das ist kein Sprung ins kalte Wasser, sondern diese Bedrohungslage, das Bewusstsein dafür, dass man bedroht ist, das haben die Esten schon das ganze letzte Jahrhundert. Ja, also von daher ist das wirklich nichts Neues. Und das ist der grundsätzliche Unterschied auch zu Deutschland. Auch die Deutschen könnten Angst haben. Ja, ich meine, überlegen Sie, wie schnell ist eine Rakete von Kaliningrad in Berlin? Das sind 1,5 Minuten. Also warum ist diese Bedrohungslage im deutschen Bewusstsein überhaupt nicht vorhanden? Hier schaut man auf die Karte und denkt, okay, geografisch liegt es halt sehr nah beieinander. Aber aufgrund der militärtechnischen Entwicklung ist Deutschland ganz genauso bedroht.
Da würde mich eben eine Sache noch interessieren, Herr Brüggemann. Es leben in Estland sehr, sehr viele Russen. Ein Viertel der Bevölkerung, habe ich gelesen, sind Russen, sprechen Russisch jedenfalls. Wie funktioniert das?
Das war von Anfang an natürlich eine Erblast aus der sowjetischen Zeit. Es gab natürlich auch in der Zwischenkriegszeit schon eine russischsprachige Minderheit in Estland. Es ist verdammt schwierig, hier eine eindeutige Antwort zu finden, weil man natürlich diese russischsprachigen Menschen auch nicht über einen Kamm scheren kann. Ja? Also unter diesen Menschen gibt es natürlich, genauso wie auch unter einigen wenigen Esten, Unterstützer Putins. Ja? Aber es gibt natürlich genauso viele Leute, die sich eindeutig als Esten bekennen mittlerweile. Das Land ist 30 Jahre unabhängig. Von daher gibt es auch eine ganze Generation von russischstämmigen, russisch sprechenden Menschen, die hier in Estland aufgewachsen sind und sich mit diesem Land identifizieren, die natürlich zum Teil eine sehr, sehr kritische Haltung gegenüber Russland haben, ganz genau wie der Mainstream auch in Estland. Dass das natürlich ein Problem ist, gerade auch die Menschen russischstämmiger Herkunft, die sehr stark auch im Medienraum, im russischen Medienraum gelebt haben und immer noch leben, die also diese russischen Narrative hier in diese Gesellschaft hineintragen, wenn sie sich nicht sowieso selbst isolieren, dass das ein Riesenproblem ist völlig klar. Und die Ausweitung des Krieges, vollumfängliche Invasion seit 2022, hat auch zu einer gewissen Verschärfung der estnischen Politik gegenüber diesen Menschen geführt. Also das klassische Muster, was wir die ganze Zeit schon beobachten, die ganze Rhetorik Putins, Einkreisung durch die NATO und so weiter, oder eben auch die Unterdrückung der russischsprachigen Menschen in den Nachbarländern, All das hat Putin mit seinem vollumfänglichen Angriff ja nur erst hergestellt. Ne? Genauso wie jetzt Finnland und Schweden in die NATO beigetreten sind, beginnen die Regierungen hier im Baltikum jetzt seit 2022 eben auch schärfer, diese Menschen wieder zu kontrollieren. Sodass er hier wiederum quasi seine eigene Propaganda jetzt durch seine Aktion erfüllt hat.
Wie lebt es sich in Estland jetzt im Jahr 2025? Historiker Carsten Brüggemann ist an der Universität in Tallinn und hat uns Einblicke gewährt hier gerade in einer Stunde Stream. Danke fürs Gespräch, Herr Brüggemann.
Alles klar, vielen Dank.
So, jetzt nehmen wir zum Ende nach sehr viel Estland noch für einen letzten kurzen Augenblick die beiden anderen baltischen Staaten dazu, die beiden Nachbarn Litauen und Lettland. Denn auch die sind, genau wie Estland 2004, sowohl Mitglied in der EU als auch in der NATO geworden. Und die drei haben eben Russland und damit auch den Krieg in der Ukraine direkt vor der Haustür. Sind einfach, Matthias, muss man sagen, nochmal viel näher dran, als wir es schon sind. Und überlegt mal bitte da draußen, wie wir hierzulande uns täglich Gedanken über diesen Krieg machen. Deshalb kommt eben den baltischen Staaten jetzt eine besondere Rolle zu in diesen Zeiten.
Ja, und das merkt man eben daran, dass ihre Warnungen vor Russland deutlicher und lauter und drastischer sind als in vielen anderen europäischen Staaten. Das liegt eben nicht nur an der geografischen Lage, aber vor allem auch an der speziellen baltischen Geschichte mit größeren Nachbarn und an den jüngsten Erfahrungen als Teil der Sowjetunion. Die baltischen Staaten haben als erste der ehemaligen Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit erklärt. Litauen am 11. März, Estland und Lettland am 20. und 21. August 1991. Sie wollten so schnell es ging die sozialistische Staatengemeinschaft verlassen und das merkt man tatsächlich bis heute. Insofern sind ihre Reaktionen von den Erfahrungen in der UdSSR geprägt und deshalb müssen sie ja nicht falsch, verfrüht oder übertrieben sein.
Und kleine Geschichte noch, vor 2 Jahren kamen tausende estnische Sängerinnen und Sänger auf diesem berühmten Sängerplatz in Tallinn zusammen, um ein Lied für die Ukraine zu singen. Können wir also gespannt sein, was dieses Jahr auf dem großen estnischen Liederfest 2025 gesungen wird. Das findet am 7. Juli statt. Vielleicht wollt ihr ja noch schnell nach Tallinn fahren. Eine Stunde History findet schon nächste Woche wieder statt. Und dann mit aber einer ziemlich gruseligen Geschichte. Es geht um einen der meistgesuchten Männer des 20. Jahrhunderts. Meistgesucht, weil man ihn endlich für seine Verbrechen während des Nationalsozialismus verantwortlich machen wollte. Den ganzen Rest der Geschichte kriegt ihr dann aber nächste Woche. Matthias, danke dir. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.